Yes, eine Begegnung, die alles verändert. Hey, ich weiß nicht, was für dich so eine Begegnung war. So eine Begegnung, die alles verändert, die alles verändert hat. Vielleicht, als du zum allerersten Mal so dein Kind, deinen kleinen Sohn, deine kleine Tochter in der Hand gehalten hast, falls du Mama oder Papa bist und so realisiert hast, hey, ich habe ein ganz anderes, neues Leben jetzt. Ich bin Mama, ich bin Papa, ich bin Vater, ich bin Mutter. Oder vielleicht auch ganz anders, so diese Begegnung, als du das erste Mal auf Netflix warst und realisiert hast, wow, hey, ich muss nie wieder drauf warten, dass meine Lieblingsserie im Fernsehen kommt. Ich werde sie nie wieder verpassen und ich muss auch keine Woche drauf warten. Hey, ich kann mir vorstellen, das war eine Begegnung, die hat extrem viel verändert. Oder vielleicht, als du das erste Mal so einen richtig guten Siebträger-Kaffee getrunken hast und realisiert hast, wie gut Kaffee tatsächlich schmecken kann. Hey, für mich war so eine Begegnung, als ich das allererste Mal meiner Frau begegnet bin. Als wir uns das allererste Mal getroffen haben, hey, und das war echt eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir haben uns das erste Mal in Frankfurt getroffen. Ich weiß es noch, am Fernbusbahnhof. Wir haben schon einige Monate so übers Internet miteinander geschrieben, aber im echten, im Real Life haben wir uns noch nie gesehen. Und du kannst dir vorstellen, wie aufgeregt wir beide waren. Lisa hat sich zwischendurch auch überlegt, ob sie einfach im Bus sitzen bleibt. Gott sei Dank hat sie es nicht getan. Und hey, ich will aber gar nicht so viel Worte darüber verlieren. Das ist eine andere Story. Aber was wir anhand all dieser Beispiele merken, ist, eine Begegnung hat die Kraft, dein Handeln, unser Handeln zu verändern. Die Art, wie wir denken, zu verändern, wie wir fühlen, kurz gesagt, alles, unser ganzes Leben zu verändern. Und genau um solch eine Begegnung, die alles verändert, soll es heute Morgen gehen. Und wir lesen von solch einer Begegnung in der Bibel in Markus 5, Vers 24 bis 34. Eine große Menschenmenge schloss sich Jesus an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in die Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickt in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Jesus war also umgeben von einer gewaltigen Menschenmenge. Gerade kurz davor, als wir in diesen Text eingestiegen sind, kam ein Mann, das war der Vorsteher von einer jüdischen Gemeinde dort vor Ort, zu Jesus gerannt, geeilt, hat ihn aufgesucht, hat sich vor ihm niedergeworfen und gesagt, Herr Jesus, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Bitte komm und rette sie. Und Jesus folgt diesem Mann, Jesus geht mit diesem Mann und die ganze Menschenmenge kommt mit. Die ganze Menschenmenge sagt sich, hey, vielleicht erleben wir jetzt auch mal so ein Wunder, vielleicht sehen wir jetzt auch mal so ein Wunder, von dem wir immer hören, dass Jesus sie tun und dass Jesus sie tun kann. Und diese ganze Menschenmenge, dicht gedrängt um Jesus, läuft mit, folgt ihm nach, um zu sehen, was passiert, wenn Jesus jetzt hinkommt in das Haus von diesem Mann, wo seine Tochter am Sterben liegt. Und genau da, in diesem dichten Gedränge, in diesem dichten Getummel, im Lärm, in der Spannung, was passiert, geschieht genau das, wovon wir gerade gelesen haben. Denn unter all diesen Menschen, lesen wir, befindet sich eine Frau. Und nicht nur irgendeine Frau, sondern eine Frau, die chronisch krank ist. Das heißt, diese Frau hat eine Krankheit, die nicht nur lange dauert, sondern auch schwer bis gar nicht geheilt werden kann. Von dieser Krankheit, die sie hat, lesen wir aber zusätzlich, dass sie schwer ist, dass sie wirklich darunter litt. Es war also nicht nur eine chronische Krankheit, die einfach nicht mehr wegging, aber mit der sie sich irgendwie engagieren konnte, mit der sie so ganz gut ihr Leben weiterführen konnte, sondern es war eine Krankheit, die schwer war und die ihr Leben wirklich durchwegs bestimmte. Und das Dramatische ist, diese Krankheit ist nicht nur schlecht so für ihr körperliches Wohlempfinden. Diese Krankheit ist nicht nur schlecht so für ihre Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Diese Krankheit zur damaligen Zeit, am damaligen Ort, ist auch schlecht für ihr ganzes gesellschaftliches Leben. Es ist ja so, dass letztendlich immer, wenn wir krank sind, wenn man eine chronische Krankheit hat, die Freiheit, sein Leben zu gestalten, in irgendeiner Form einschränkt. Hey, ich glaube, egal wie gut dein Umfeld ist, es hat immer Auswirkungen. Es hat immer Auswirkungen auch auf unser gesellschaftliches Leben. Aber diese Frau litt an Blutungen. Es war nicht nur so, dass ihre Freiheit in irgendeiner Form eingeschränkt war. Es war so, dass in diesem Kontext, in der Tradition der Religion bedeutete, dass sie rituell unrein war. Das ist erstmal gar nicht so dramatisch und gar nicht so schlimm, weil jeder wird rituell unrein. Es heißt nicht, du bist sündig, es heißt nicht, du hast was Schlimmes verbrochen, es heißt einfach, du musst einige Tage warten, du musst eventuell ein rituelles Reinigungsbad machen und dann bist du wieder rein. Jeder, egal wie fromm, kommt immer wieder hinein in diese Phasen der rituellen Unreinheit. Und in diesen Phasen, die haben auch einen gewissen guten Grundgedanken, guten Grundaspekt, nämlich, dass du vorbereitet, dass du bewusst zu Gott kommst, in seine Gegenwart triffst. Oder auch in Phasen, wo es dir körperlich nicht schlecht geht. Wir müssen uns vorstellen, in der Phase, eine Frau zur damaligen Zeit, eine nicht so gute Ernährung, viel, viel schwerere körperliche Arbeit, ist so eine Phase sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr körperlich. Und diese Regelung der rituellen Reinheit und Unreinheit soll auch davor schützen, in so einen religiösen, frommen Zwang zu kommen, immer da sein zu müssen, immer einen Gottesdienst besuchen zu müssen. Diese rituelle Reinheit und Unreinheit soll davor schützen, sich körperlich zu überlasten, soll schützen in Ruhe, soll davor schützen oder helfen, zur Ruhe zu kommen. Aber das Problem ist, diese Frau leidet seit 12 Jahren unter diesen Blutungen, unter dieser rituellen Unreinheit und war damit seit 12 Jahren vom Kern des damaligen gesellschaftlichen Lebens abgeschnitten. 12 Jahre, in denen sie nicht in den Tempel gehen konnte. 12 Jahre, in denen sie keinen Gottesdienst besuchen konnte. 12 Jahre, in denen sie an keinem Fest, was so die Oasen des schweren, beschwerlichen Alltags sind, die großen religiösen Feste, ein Passafest, ein Laubhüttenfest, wo alle zusammenkommen, nicht nur Familie, nicht nur Freunde, die ganze Stadt, die ganze Region, das ganze Land. Davon war sie nicht nur ein Jahr ausgeschlossen, wo man ihr sagen konnte, hey, nächstes Jahr kannst du dabei sein. Come on, Kopf hoch, ist nur ein Jahr. Es war nicht nur das eine Jahr, es war nicht nur das zweite Jahr, es war nicht nur das dritte Jahr. Es war Jahr um Jahr um Jahr um Jahr. Und ich glaube, wir überschätzen leicht, was die Menschen ihr angetan haben. Aber wir unterschätzen leicht, was das mit ihr gemacht hat, mit ihrem Herz, mit ihrer Seele, mit dem, wie es ihr geht, mit dem Bild, was sie über sich selbst hatte. So wie von ihr auch geschrieben steht, ist es nämlich so, dass wir davon ausgehen müssen, dass sie alleine war, dass sie keinen Mann hatte. Wer wird auch so eine Frau wollen, die keine Kinder kriegen kann, die nur unter Blutungen leidet? Wir müssen davon ausgehen, dass sie keine Familie hatte. Wir lesen davon, sie hat viele Ärzte aufgesucht. Sie hat ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Nicht ihr Mann hat viele Ärzte für sie um Hilfe gebeten. Oder nicht ihre Familie hat einen Großteil ihres Vermögens geopfert. Sondern sie allein war es, wo für sich selber kämpfen musste. 12 Jahre leidete sie schon unter dieser Krankheit. Das heißt, für die meisten Menschen der damaligen Zeit fast ein Drittel ihres Lebens. Es war also nicht mehr nur ein Leiden. Es war nicht mehr nur eine Krankheit, unter der sie litt. Es war ihre Identität. Es war sie, die nicht dazugehörte. Es war sie, die immer am Rand steht. Es war sie, die immer schwach ist. Es war sie, die nicht mehr kann. Es war sie, die nicht dazugehört. In der damaligen Kultur steht Blut auch für Leben, für die Kraft des Lebens. Und ich kann mir vorstellen, wie über diese Zeit, wie über diese 12 Jahre, wie Tag für Tag, wo diese Frau sich isolieren musste, wie sie gespürt hat, wie sie erlebt hat, dass das Leben nur so von ihr zerfließt, wie es nur so verschwindet, wie es in ihrer Hand wirklich so ihr aus der Hand gleitet, wie sie weniger und weniger wirklich echtes Leben hat. Und nur noch diese Krankheit, ihr Leben nur noch daraus besteht. Und mitten unter der Masse, die nach diesem Wunder schreit, die sich nach diesem Wunder sehnt, was Jesus jetzt gleich tut, steht also diese Frau, die so sehr ein Wunder braucht. Und so nimmt sie all ihre Hoffnung zusammen, die sie hat, all ihren Glauben, ihre letzte Kraft und all ihre Verzweiflung und kämpft sich durch diese Massen. Sie schiebt sich durch, sie drückt sich durch und irgendwie kommt sie an Jesus heran oder zumindest an sein Gewand. Und irgendwie, keine Ahnung, wie sie es schafft, berührt sie so. Wir lesen davon nicht im Markus, nicht in dem Text, den wir angeschaut haben, sondern im Lukas, im Parallelevangelium, berührt sie den Saum des Gewandes, so den unteren Rand. Und ich weiß nicht, wie groß deine Vorstellungskraft ist, aber selbst wenn sie klein ist, um den unteren Rand von so einem langen Gewand zu berühren, das kannst du nicht, wenn du stehst. Das kannst du nur, wenn du am Boden liegst und gerade noch so mit deiner Hand ausgestreckt dahin kommst. Diese Frau schiebt sich durch die Massen, drückt sich durch die Massen, um irgendwie an Jesus zu kommen und stolpert, fällt, wird niedergetrampelt, liegt am Boden und ich kann es mir so bildlich vorstellen, mit ihrer letzten Kraft, mit diesem letzten Mal die Hand ausstrecken, berührt sie das Gewand von Jesus. Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Sie wird nicht rein, viel, viel wichtiger, viel entscheidender, sie wird geheilt. Und Jesus spürt das und fragt sich und fragt, hey, wer hat mich berührt? Und das ist so komisch, nicht nur für uns, sondern auch für Jesus' Jünger. Jesus war umgeben von einer Menschenmasse. Also für uns ist das ja auch schon fremd, von Menschenmassen umgeben zu sein. Aber er ist umgeben von einer Menschenmasse und sagt, hey, wer hat mich berührt? Und Jesu Jünger sagen, hey, wie, wer hat dich berührt? Frag doch noch konkreter, wer hat hier geatmet? Jeder hat dich berührt, Jesus. Aber die Jünger verstehen nicht, worum es Jesus geht. Jesus sagt, hey, wer wurde hier geheilt? Ich habe gespürt, dass da Kraft von mir ausgegangen ist. Wer wurde geheilt? Warum will Jesus das wissen? Ich glaube, Jesus konnte es nicht ertragen, dass irgendjemand nur geheilt wurde, ohne dass diese Person auch erkennt, ohne dass diese Person auch erfährt, was Gott wirklich über sie denkt. Und so fasst diese Frau nochmal ihren ganzen Mut zusammen, tritt zitternd vor Jesus. Zitternd, weil sie sich vorstellen kann, dass diese riesen Menschenmasse es nicht so toll findet, dass sie, die eigentlich unrein ist, sie dadurch, dass sie sich durch die Masse gedrängt hat, sie alle unrein gemacht hat. Vielleicht war Freitag, vielleicht stand der Sabbat bevor und es würde heißen, dieses ganze Dorf, niemand könnte morgen in die Synagoge gehen, niemand könnte morgen den Gottesdienst besuchen, nur weil sie sich so durchschieben musste, nur weil sie sich reindrängen musste. Und dann hat sie es auch noch gewagt, so diesen berühmten, diesen besonderen Rabbi unrein zu machen durch ihre Berührung. Zitternd steht sie vor Jesus und sagt, ich war es. Und hier sind wir am spannendsten Punkt dieser Story, beim Höhepunkt, beim Finale, bei dem, wo das Unglaubliche passiert, darauf, wo wir gewartet haben, darauf, wo die Story hinläuft, darauf, wo das passiert, was niemand erwartet hätte. Ein Vorsteher der Synagoge, ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft hatte sich vor Jesus niedergeworfen und für seine Tochter um Hilfe gebeten. Und jetzt steht da diese Frau, ausgegrenzt am Rande der Gesellschaft, verlassen, allein, schmutzig, muss für sich kämpfen, niemand setzt für sich ein, niedergetrampelt, vor Jesus liegend, niemand hat für sie um Hilfe gebeten. Und Jesus sagt zu dieser Frau, was niemand mehr zu ihr gesagt hat. Jesus sagt zu dieser Frau, was niemand mehr in ihr gesehen hat. Jesus sagt zu dieser Frau, meine Tochter. Jesus sagt zu dieser Frau, meine Tochter. Hey, es gibt nichts, was annehmender ist. Es gibt nichts, was aufnehmender ist. Es gibt nichts, was mehr ausdrückt. Mit offenen Armen empfange ich dich und du bist geborgen, du bist willkommen, du bist geliebt. Meine Tochter. Jesus sagt damit, hey, du hast hier jemand, der kämpft für dich. Du hast jemand, der sorgt sich um dich. Du hast jemand, der interessiert sich für dich. Du hast jemand, für den du eine Rolle spielst. All das, was du nicht mehr hattest. All das, wer du für niemand warst. Du hattest keine Familie mehr. Du warst keine Tochter mehr. Du warst jemand am Rande der Gesellschaft. Du warst eine Last. Am Boden liegend, während alle darauf warten, dass Jesus die Tochter dieses wichtigen Mannes heilt. Wird eine Frau geheilt, die für niemand mehr Tochter war, die keine Identität mehr hatte, die das Leben schön macht und das Leben lebenswert macht. Und Jesus spricht ihr zu, meine Tochter. Er sagt, hey, Freunde hier um mich, ihr könnt mich nicht lieben, ohne diese Frau zu lieben, denn sie gehört zu mir, meine Tochter. Hey, Gottes Liebe zu dir ist nicht abhängig von dem falschen Bild, was andere Menschen vielleicht über dich haben. Gottes Liebe zu dir ist nicht abhängig von dem falschen Bild, was du vielleicht über dich selber hast, sondern Gottes Liebe zu dir hängt allein ab von seinem Bild, was er von dir hat. Jesus schenkt dieser Frau nicht nur Gesundheit, sondern er schenkt dieser Frau auch wieder Würde. Er schenkt dieser Frau wieder eine gesunde, eine echte, eine lebensfähige Identität. Was können wir nun aber für uns, für unser Leben aus dieser Story mitnehmen? Und hey, ich will uns 3 Gs mit auf den Weg geben. Und die 3 Gs, die stehen heute ausnahmsweise mal nicht für geimpft, für getestet und für genesen. Auch wenn ich das sehr, sehr wichtige 3 Gs finde und ich stark ermutigen möchte, was du tun kannst und was du tun kannst und die Möglichkeiten, die du hast, auch dich impfen zu lassen, zu nutzen. Weil Jesus ruft uns auf, unsere Nächsten zu lieben. Und ich glaube, es heißt, unsere Nächsten zu lieben, ihn vor einer tödlichen Krankheit zu schützen, unser Bestes, unser Meistes zu tun, um jemand anderen vor einer tödlichen Krankheit zu schützen. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu den 3 Gs, um die es mir geht. Und dieses erste G steht für Glaube. Denn Glaube verändert. Glaube verändert unsere Perspektive auf Dinge und gibt uns immer wieder neue Hoffnung, schenkt uns immer wieder neue Kraft. Wir lesen in dieser Geschichte, wie diese Frau durch ihren unglaublichen Glauben immer wieder neu sich auf den Weg gemacht hat, immer wieder neue Ärzte aufgesucht hat, sich durch diese Menge gekämpft hat, um zu Jesus zu kommen, wie diese Frau durch ihren Glauben das Unglaubliche, das Unmögliche geschafft hat. Durch welchen sie immer wieder Rückschläge verkraften konnte, durch welchen sie letztendlich geheilt wurde. Und so glaube auch du, so lass uns auch glauben wie diese Frau. Lass uns vertrauen auf Gott, darauf, dass er gut ist, darauf, dass er seine Versprechen hält. Und wenn du in Herausforderung stehst, wenn du mit Herausforderungen zu kämpfen hast, hey, gib du deinen Glauben nicht auf. Das zweite G, was ich glaube, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können, ist Gnade. Denn Gnade siegt, Gnade gewinnt. Gnade hat am Ende das letzte Wort über dich. Wir lesen in dieser Geschichte von der Identität dieser Frau, die sie aufgedrückt bekommen hat von anderen Menschen. Diese Identität, die am Boden war, die zerstört hat. Aber diese Identität, die diese Krankheit dieser Frau gegeben hat, diese Identität, die Menschen dieser Frau gegeben haben, war nicht die Identität, die das letzte Wort hatte. Das letzte Wort hatte die Gnade, hatte die Annahme Jesu, der sagte, meine Tochter. Und genau so in deinem Leben. Das letzte Wort hat nicht, was Menschen über dich gesagt haben, was Menschen über dich sagen. Das letzte Wort haben nicht die Namen, die dir gegeben werden. Das letzte Wort haben nicht die Titel, die dir gegeben worden. Das letzte Wort haben nicht die Gefühle, die in deinem Herzen vielleicht manchmal sind, die nicht gut sind. Das letzte Wort hat die Gnade, hat die Annahme Gottes in deinem Leben. Gnade siegt, Gnade gewinnt. Was am Ende stehen bleibt, ist die Gnade. Und das dritte G, was ich uns mit auf den Weg geben möchte aus dieser Story, ist Gebet. Gebet kommt in dieser Geschichte eigentlich gar nicht vor, aber was vorkommt, ist diese unglaubliche Kraft Gottes, jegliche Situation zu verändern. Und Gebet ist das, was wir tun können, um diese Kraft Gottes in unsere Situation hineinholen zu können. Gebet wirkt, Gebet hat Kraft. Und von daher lass uns anfangen zu glauben, denn Glaube verändert. Ergreife Gottes Gnade, denn die Gnade siegt. Und fang an zu beten, denn Gebet wirkt. Halte fest am Glauben, denn Glaube verändert. Halte fest an der Gnade, denn die Gnade siegt. Und halte fest am Gebet, denn Gebet wirkt. Eine Begegnung, die alles verändert. Hey, wie wäre es, wenn nicht nur eine Begegnung mit Jesus, sondern auch eine Begegnung mit dir so in dem Leben von einem Menschen alles verändern würde? Alles verändert, nicht weil du perfekt bist, aber weil du den Weg zu diesem Gott kennst und andere auf diesem Weg an die Hand nehmen kannst. Weißt du, ich glaube, beim Leben mit Gott geht es nicht darum, dass wir perfekt sind, dass wir Do's and Don'ts beachten und alles richtig machen. Ich glaube, es geht darum, dass wir Menschen helfen, zurück in Gottes Arme zu finden. Hey, und wie wäre es, wenn wir nicht nur davon lesen, wie so eine Begegnung mit Jesus alles verändert, sondern wie wäre es, wenn wir das erleben? Wie wäre es, wenn du das erleben kannst? Weißt du, ich glaube, Kirche ist genau der Ort, wo unperfekte Menschen zusammenkommen, um den perfekten Gott anzubeten. Und diesen perfekten Gott, der Kraft hat, der jegliche Situation verändern kann, zu begegnen. Und vielleicht sitzt du heute hier, vielleicht sitzt du daheim auf deiner Couch am Livestream und sagst, hey, ich brauche genau so eine Begegnung mit Gott, die alles verändert. Alles, was gerade schief läuft in meinem Leben, verändert. Meine Krankheit, mein Krankheitszustand verändert. Meine Beziehung verändert. Mein Herz verändert. Mein Denken verändert. Alles verändert. Weißt du? Und genau deshalb feiern wir Gottesdienste. Genau deshalb kommen wir hier zusammen. Genau deshalb wollen wir jetzt noch ein Lied singen. Nicht, weil wir alle so super musikalisch sind, sondern weil wir aufs Neue diese Begegnung mit Gott suchen. Weil wir aufs Neue diesem Gott begegnen wollen. Weil wir aufs Neue diese Begegnung mit Gott brauchen, die alles verändert. Ich möchte euch bitten, lasst uns einmal hier vor Ort aufstehen. Und auch du zu Hause, steh gerne mit auf. Hey, und ich möchte dich ermutigen, wo du jetzt hier stehst, wo du zu Hause stehst oder zu Hause auf der Couch sitzt, lade Gott doch jetzt ein, in deine Situation hineinzukommen, dir zu begegnen, deiner Situation zu begegnen, um deine Situation zu verändern, deine Beziehung zu verändern, dein Herz zu verändern, deine Krankheit, die dich quält, zu verändern, wegzunehmen, alles zu verändern. Komm, sprich mir nach, jetzt hier, wo du stehst oder daheim, wo du sitzt und sag, Jesus, komm. Jesus, komm, komm hinein in meine Krankheit, komm hinein in das, was mich beschäftigt, was mich herausfordert, was mich quält. Jesus, komm. Jesus, komm.